Infakt. Das Magazin.
Vor 10 Tagen hat das Rektorat der Uni Bielefeld eine E-Mail an alle Studierenden geschickt, einen Appell zum respektvollen Miteinander. Die meisten Leute, mit denen ich geredet habe, haben die Mail nicht gelesen. Es klang in den ersten Zeilen erst nach einem typischen allgemeinen Aufruf, sowas wie ein Aufruf zum Freundlichsein am Tag der Freundschaft oder so. Wenn man sich aber durch die Anfangsfloskeln bewegt hat, sind dann noch einige ernste Punkte noch gekommen. Ich zitiere mal. Das Rektorat distanziert sich von Positionen, die geschichtliche Tatsachen leugnen, die menschenverachtend, gewaltverherrlichend oder sexistisch sind. Da, wo es keine rechtlichen oder formalen Grenzen gibt, müssen wir, Hochschulleitung, Studierende und Beschäftigte, uns inhaltlich mit entsprechenden Meinungen und Positionen auseinandersetzen. Und weiter. Wir beobachten aktuell, dass sich etwas in unserer Universität geändert hat. Die politischen und kulturellen Diskussionen sind zum Teil aggressiver und emotionaler geworden. Nicht immer sind sie geprägt von Fairness und Respekt. Das ist schon was sehr Besonderes, dass die Uni Stellung bezieht mit solchen Worten zu studentischer Politik und studentischen Prozessen. Eine Frage bleibt nach dieser E-Mail natürlich, und zwar: Von welchen politischen und kulturellen Diskussionen spricht denn das Rektorat da überhaupt? Denn da kommt man nicht so deutlich dabei raus. Und ja, die Frage ist halt, wo ist der Umgangston so roh geworden, dass sich das Rektorat genötigt sieht, dazu Stellung zu beziehen? Nach unserem aktuellen Kenntnisstand geht es dabei vor allem um den wachsenden Konflikt zwischen den verschiedenen türkischen Hochschulgruppen auf der einen Seite, dem AStA, und den linken Hochschulgruppen auf der anderen. Und wir wollen mit dieser Sendung diesen Konflikt untersuchen und hoffentlich einleuchtend erklären, wer in der Uni hier gerade wie, mit wem in Konflikt steht und ja, welche Rolle das Rektorat dabei spielt, beziehungsweise welche Perspektive das Rektorat dazu einnimmt. Am Mikrofon steht dafür heute ich, Andreas Hermwille. Schönen guten Tag. Was passiert hier an der Uni, dass das Rektorat einen Appell zum respektvollen Miteinander verschicken muss? Das wollen wir hier in den nächsten, ich schätze, 1,5 Stunden klären. Als erstes werfen wir einen Blick in die jüngste Entwicklung des Konflikts zwischen den türkischen Hochschulgruppen und den eher linksorientierten und dem AStA. Dabei geht es um die Ereignisse, die es so dieses Sommersemester gab, die nach unserer Meinung dann zur Mail des Rektorats geführt haben. Mit der Thematisierung dieser E-Mail fahren wir dann fort. Wie kam die eigentlich bei euch an da draußen? Hat die überhaupt jemand gelesen und verstanden? Und auch das Rektorat wird für uns Stellung zur E-Mail beziehen und zu dieser gesamten Konfliktentwicklung. Wir haben dafür im Vorfeld dieser Sendung mit der Prorektorin für Internationales und Diversität gesprochen und die Perspektive des AStA auf diese E-Mail und wie sie den Umgang des Rektorats mit diesem Konflikt bewerten, die haben wir auch für euch. Das ist unser Programm in den kommenden 1,5 Stunden auf Herz 87.9, und nach Good Shoes mit Standby steigen wir ein mit dem Rückblick auf die Entwicklung in diesem Sommersemester. Für mich persönlich gab es so die ersten Anzeichen, dass sich hier ein neuer Konflikt an der Uni anbahnt, als 2015 die neuen Stupa-Wahlen waren. Da trat auf der einen Seite die Gruppe Kulturk an, auf der anderen Multikulti. Beide waren vorher noch nie bei Stupa-Wahlen dabei gewesen, aber die Gruppen brachten eine Tradition an Antipathie aufeinander mit, als würden sie sich schon sehr lange kennen. Bis in diesen April sind die Konflikte zwischen den Gruppen nicht nur für Außenstehende, der Hochschulpolitik sichtbar gewesen. Das blieb eher intern im Studierendenparlament. Aber dann wurde die Unihalle, speziell auch mal die Plakate in der Unihalle, Austragungsort von Diskussionen oder Aufhängen und Abrisspraktiken. Was ist hier aber eigentlich wann passiert und wer wird jetzt von wem für nationalistisch oder gefährlich gehalten? Mein Kollege Max Hampel mit einer Chronologie der Ereignisse.
Der AStA sieht die Aktivitäten türkischer Nationalisten auf dem Campus mit Sorge.
So lautet die Überschrift einer am 4. Mai veröffentlichten Stellungnahme des AStA der Universität Bielefeld. Verstärkte Aktivitäten türkischen Nationalisten. Was ist vorgefallen, dass der AStA sich zu so einer Botschaft genötigt sieht? Am Anfang der Geschichte stehen 9 Hochglanzplakate in der Unihalle. Seit dem 25.04., einem Montag, hingen sie dort an mobilen Stellwänden. Ein eigentlich alltäglicher Vorgang in der Universität. So alltäglich, dass viele Studierende die Plakate der Hochschulgruppe Divan vielleicht gar nicht bemerkt haben. Doch Mitglieder von Die Linke SDS haben bemerkt, dass die Plakate sich doch unterscheiden von den 100 anderen in der Uni. Laut dem Urheber, der Hochschulgruppe Divan, zeigen die Plakate muslimische Denker, Philosophen, Politiker, Revolutionäre. Doch bei genauerem Hinsehen seien die dargestellten Personen offene Antisemiten, Faschisten und Wegbereiter von ISIS und Al-Qaida, wie der SDS in einem langen Beitrag auf Facebook erklärt. Eines der Plakate zeigt etwa Hassan al-Banna, der 1948 zu New York Times sagte:
Wenn der jüdische Staat ein Faktum wird und die arabischen Völker dies realisieren, werden sie die Juden, die unter ihnen leben, ins Meer treiben.
Antisemitische Denker auf Hochglanzpostern in der Uni? Ein Unding für den SDS. Sie fordern schlussendlich in dem Beitrag alle demokratischen Kräfte zum Kampf gegen diese regressive Hochschulgruppe auf. Ein Eklat seitens Divan führt also zu einer harten Forderung des SDS. Nur ein Scharmützel unter zwei Hochschulgruppen? Mitnichten. Am 27.04., einen Tag nach dem vielbeachteten Facebook-Beitrag des SDS, veröffentlichte die AG Uni ohne Vorurteile eine Stellungnahme zu den Plakaten.
Wir weisen nachdrücklich darauf hin. In der Ausstellung werden Personen vorgestellt, die in ihren Biografien mitunter zutiefst antidemokratisch in Erscheinung traten. Die Ausstellung ist in unseren Augen keine verantwortungsvolle Bereitstellung von Informationen. Klar, Antidemokratisches darf keinen Raum in der Uni finden. Dem müssen wir uns entgegenstellen.
Eine klare Botschaft gegen Antidemokratie in der Uni. Auf Nachfrage von Herz879 reagierte die AG Uni ohne Vorurteile dann aber per Mail zurückhaltender.
Sie haben Post.
Nicht die Stellungnahme allein zu einem bestimmten Vorfall war unser Anliegen, sondern vielmehr die weitere Anregung zu einem Diskurs, der hier angebracht wie notwendig ist und mittlerweile, wenn auch in der falschen Wortwahl, geführt wird.
Weiterhin empfahl man uns lieber, mit dem Referat für Kommunikation zu sprechen, also der Pressestelle der Universität. Die haben nämlich schon einen Tag später eine Stellungnahme veröffentlicht.
Die Universität Bielefeld bekennt sich zur Meinungsfreiheit als konstitutivem Element der Demokratie. Die Universität bietet Raum und Rahmen für die Artikulation von Meinungen. Der Rahmen besteht in der Achtung von Persönlichkeitsrechten und Strafgesetzen. Wenn freie Meinungsäußerung in diesem Rahmen gestattet ist, bedeutet dies umgekehrt auch, dass sie in diesem Rahmen zu akzeptieren oder zumindest zu tolerieren ist. Dies mag im Einzelfall auch schwerfallen. Bei Divan handelt es sich um eine eingetragene studentische Vereinigung, die nach Einschätzung der Universitätsleitung mit ihrer Ausstellung den gesetzten Rahmen nicht verlassen hat.
Für manche Studierende war die Stellungnahme zu weich. Antisemitismus und religiöser Extremismus dürfen also in der Universität vertreten werden, solange der gesetzte Rahmen nicht verlassen wird. Eine viel zurückhaltendere Meinung des Rektorats als von der AG Uni ohne Vorurteile. Was verwundert, da in der AG auch das Rektorat vertreten ist. Die linke SDS kritisierte im Gespräch mit Herz879 deshalb auch das Rektorat.
Wir sehen das halt als eine der fundamentalen Aufgaben eines Rektorats, die sich auch mit dem Label versieht, da klare Stellung zu beziehen einfach.
Andererseits muss man aber auch betonen, als SDS sind wir auch natürlich der Meinung, dass die Meinungsfreiheit ein hohes Gut ist, aber wir hätten zumindest eine Stellungnahme, eine gewisse Positionierung zu diesem Antisemitismus, der von diesen Persönlichkeiten gepredigt wird, gerne gehört.
Des Weiteren erläutert der SDS auch erneut ihre Kritik an den Plakaten.
Es werden bewusst antisemitische, rassistische Tendenzen bei den Persönlichkeiten ausgeblendet und im Endeffekt hat man auf diesen Plakaten nur Biografisches erfahren, aber das, wofür sie eigentlich Bekanntheit erlangt haben, auch in der islamischen Welt, das wird bewusst verschwiegen.
Wir hätten gerne auch Divan die Möglichkeit gegeben, zu den Vorwürfen Stellung zu beziehen. Doch per Facebook erklärte uns Divan:
Danke für die Anfrage, jedoch haben wir momentan nicht die Zeit dafür.
Inzwischen sind die Plakate aus der Unihalle verschwunden. Die Pressestelle erklärt gegenüber Herz879, die Universität habe die Plakate nicht entfernen lassen und wisse auch nicht, wer es war. Auf Nachfrage erklärte Divan, die Plakate selbst entfernt zu haben.
Die Plakate wurden von uns entfernt, da wir die Ausstellung auch nur für diesen Zeitraum geplant hatten.
Der öffentlich einsehbare Hallenbelegungsplan der Universität belegt jedoch, dass Divan die Flächen in der Universitätshalle noch länger angemietet hatte. Es bleibt die Vermutung, dass Divan die ganze Sache zu groß geworden ist, die Kritik zu laut war. Ist die ganze Sache nun also ein Sturm im Wasserglas? Ziel erreicht, die Plakate sind verschwunden?
Ja, zu dem Zeitpunkt, als die Plakate weg waren, da haben wahrscheinlich noch nicht so viele Leute mitbekommen, was ja jetzt wohl los war in der Uni, denn wer kommt aktuell eigentlich noch am Unikuh vorbei? Es ging aber noch weiter und als nächstes war es dann die Hochschulgruppe Kulturk, die Aufsehen erregt hat durch einen Vortrag. Was sind die Etappen dieses Konfliktes, den die Uni gerade als aggressiv und emotional bezeichnet hat? Über die Hochschulgruppe Divan und ihre umstrittene Plakataktion im Unikuh haben wir gerade schon erzählt. Es folgte später ein Vortrag, organisiert von der Gruppe Kulturk, der ähnlich politisch fragwürdig konnotiert war.
Mitnichten beruhigte sich nach dem Verschwinden der Plakate die Stimmung an der Uni. Denn kurze Zeit später veröffentlichte der AStA eine Stellungnahme zu der Affäre und schob dabei den Fokus auf eine andere Veranstaltung in der Uni. Am Mittwoch, dem 4.5., veranstaltete die Hochschulgruppe Kulturk einen Vortrag von Andreas Abu Bakr Rieger. Rieger war stellvertretender Vorsitzender des Islamrats, bis bekannt wurde, dass er 1993 in einer Rede dem Nationalsozialismus bescheinigte, in der Vernichtung des gemeinsamen Hauptfeindes von Deutschen und Türken nicht ganz so gründlich gewesen zu sein. Zwar distanzierte Rieger sich, gründete aber 2010 das Magazin Kompakt. Es wird von Wissenschaftlern als rechtspopulistisch eingeordnet. Gleichzeitig sieht der AStA in der Veranstaltung und der Plakataktion von Divan verstärkte Aktivität türkischer Nationalisten auf dem Campus. Christoph Dopeide vom AStA bestätigt:
Ich weiß gar nicht, ob es tatsächlich mehr Veranstaltungen sind, aber sie sind schon präsenter im hochschulöffentlichen Raum. Und darüber hinaus werden, glaube ich, auch die Veranstaltungen teilweise provokanter.
Im Vorfeld der Veranstaltung kursierte das Gerücht, dass linke Gruppen die Veranstaltung sprengen oder blockieren könnten. Am Abend des Vortrags versammelte sich vor dem Hörsaal 2 der Universität tatsächlich eine größere Gruppe von Menschen. Doch kam es nicht zu einer Blockade, sondern es wurden Flugblätter verteilt. In dem Flugblatt ist zu lesen:
Die Anhängerschaft Kultürks rekrutiert sich aus türkisch-nationalistischen und islamischen Kreisen. So finden sich auch Sympathisantinnen und Sympathisanten der rechtsradikalen Grauen Wölfe in der Vorstandsriege der Hochschulgruppe wieder.
Und es schließt mit der Forderung:
Gesellschaftliche und soziale Errungenschaften müssen sowohl vor völkisch-nationalistischen Gruppierungen wie der AfD als auch vor türkisch-nationalistischen und islamistischen Gruppierungen verteidigt werden.
Unterschrieben ist das Flugblatt von verschiedenen linken Gruppen, unter anderem auch vom SDS. Die Gegner der Veranstaltung einigten sich mit Kultürk, den Vortrag nicht zu stören, wenn es am Ende eine Diskussion gibt. Doch der Vortrag danach war relativ wirr und harmlos. Viele Kritiker verließen bereits vor dem Ende den überfüllten Hörsaal. Herr Rieger distanzierte sich später im Gespräch mit Herz 87.9 erneut von seiner Vergangenheit.
Ja, das ist vor allem 1993 ein Satz, den ich bedauere, der zynisch war, der falsch war, den ich zurückgenommen habe und so weiter und so fort. Ich habe mich eindeutig positioniert und so, ich weiß nicht, was Kultur erwartet hat, aber also wenn sie erwartet hätte, dass jemand kommt, der Nationalismus predigt, dann denke ich, war relativ eindeutig, dass ich dafür der falsche Vortragende bin.
Anders als Divan möchte Kultur gerne zu den Vorwürfen, die ihnen gemacht werden, Stellung nehmen. Emrullah Yavaş stellt Kultürk anders dar, als auf dem Flugblatt zu lesen war.
Wir haben drei Faktoren, die wir ansprechen. Das ist erstmal Kultur, türkische Herkunft. Türkisch sein ist keine Nationalität in unseren Augen. Und natürlich die Religion. Ja? Ja, und wir sind halt eine offene Hochschulgruppe für jede Art von Menschen, Christen, Juden, Kurden, egal was. Also es ist keine explizite Gruppe. Das wird immer oft missverstanden.
Kultürk fühlt sich also missverstanden. Angesprochen auf die Vorwürfe, sie seien vor allem ein Sammelbecken türkischer Nationalisten, entgegnen sie:
Sie können gar keine Fakten auf den Tisch legen, wo man sagen kann, das ist eine nationalistische Gruppe, das ist eine geschlossene Gruppe und rassistisch oder auch islamistisch, nicht? Und wir haben schon Seminare gehabt, wo auch ganz viele, die wirklich gegen uns waren, auch mal teilnehmen konnten und sehen konnten, dass wir das gar nicht sind. Wir haben Programme gegen Rassismus gemacht, wir haben Programme gegen Islamismus gemacht. Und dass man dann das einfach zu hören bekommt, da muss man sich fragen, was wollen die eigentlich?
Aber warum lädt eine Gruppe, die so explizit sich gegen jeglichen Extremismusvorwurf wehrt, dann mit Abu Rigner einen Redner ein, der für antisemitische Äußerungen bekannt ist und zumindest mit dem rechten Rand liebäugelt?
Ich sag mal so, ganz ehrlich, wussten wir davon gar nicht, dass er das gesagt hat. Und wenn wir das auch wissen würden, dann würden wir nochmal in der Gruppe darüber diskutieren, ob wir den wirklich einladen.
Der AStA sieht die Einladung von Abu Bakr Rigner deutlich kritischer als Kultürk selber, die trotz der Kritik an der Einladung festhielten.
Ich denke, wir sind da wirklich in einer Situation, wo wir zumindest so weit uns auch mit der Hochschulleitung einig sind, dass wir bis zu einem gewissen Grad hier tatsächlich einiges tolerieren müssen, dass es aber auch durchaus Grenzen gibt dessen, was also gesagt werden kann oder sagbar ist in einer Hochschulöffentlichkeit.
Ja, an der Grenze zu dem, was hier erlaubt ist, so befindet man sich anscheinend, beschreibt der AStA den Vortrag, den Kultürk organisiert hat. Beim Vortrag selbst ist es dann noch zu weiteren Ereignissen gekommen, die verhältnismäßig irritierend dastehen. Und dazu kommen wir gleich im letzten Teil des Rückblicks. Darf der Gründer des Compact-Magazins an der Uni Bielefeld sprechen? Ja, darf er anscheinend und hat er auch im Mai. Wie bereits gehört, distanziert er sich von seinen Äußerungen von 1993 und von der neuen Richtung seines alten Magazins. Bei diesem Vortrag sind aber auch weitere Dinge passiert, abgesehen vom Inhalt, die weitere Fragen aufwerfen. Mein Kollege Maximilian Hampel berichtet weiter.
Während des Vortrags von Abu Rigner wurde das Publikum gefilmt. Auf Nachfrage erklärt Kultürk ihr Vorgehen.
Also das war das erste Mal, dass wir das Publikum gefilmt haben. Und zwar hat das den Grund, wir haben in den sozialen Medien, Facebook, Instagram und all solche möglichen Bedrohungen erhalten. Die Menschen, die da hinkommen wollten, hatten dann schon Angst, da hinzukommen. Und dann haben wir gedacht, als Schutz für unser Publikum und auch als Schutz für uns selbst.
Filmen nur als Schutz. Zu ihrer eigenen Sicherheit also. Obwohl der Sicherheitsdienst der Uni auch präsent war. Der Aster berichtet von Erfahrungen, wie bei Kultürk in der Vergangenheit mit Kritik auf Veranstaltungen umgegangen wurde.
Wenn dort kritische Nachfragen gestellt wurden im Publikum, dass es dann schon zu Einschüchterungsversuchen kam, wie Abfotografieren oder eben auch verbalen Drohungen, die dann auch ausgesprochen wurden.
Als angekündigt wird, dass während des Vortrags das Publikum gefilmt wird, eskaliert die Stimmung ein wenig und es kommt zu Zwischenrufen von Kritikern des Vortrags. Dies führt wiederum zu Drohungen durch mit Kultürk sympathisierenden Teilnehmern.
Der Einzige, der pöbelt, ist
Also auf jeden Fall, ich würde mal sagen, wir machen weiter. Wir lassen uns nicht jetzt darauf ein. Ich gebe einfach das Mikrofon in den Liga.
Und wenn nein, ich mache nichts, ich stehe hier nur rum. Ich darf hier nur stehen.
Ja, ich bin ganz ruhig.
Ganz unbegründet scheinen die Vorwürfe, die linke SDS sowie der Aster gegen Kultürk erheben, also nicht zu sein. Die Stimmen der SDS-Mitglieder, die mit uns redeten, mussten wir verfremden, weil sie Angst haben. Auch der Aster befürchtet Konsequenzen bei der Einreise in die Türkei etwa, wenn man sich auf einer Kultürk-Veranstaltung kritisch äußert.
Dass es auch diverse Aktivisten dieser Szene gibt, die auch dazu aufrufen, Namen zu sammeln, Fotos zu machen. Inwieweit jetzt Mitglieder dieser Hochschulgruppen tatsächlich sowas machen oder tun würden, kann ich nicht sagen. Ich habe aber die Befürchtung, dass schon alleine die Möglichkeit Leute darin einschränkt, tatsächlich frei ihre Meinung zu äußern. Weil wenn ich mich hier äußere und dann in der Türkei Repressionen befürchten muss, na ja, ist halt dann eben für die Leute, die einreisen wollen, dann eben problematisch.
Reicht der lange Arm Erdogans also bis in die Hörsäle der Universität Bielefeld? Werden Filmaufnahmen und Namen von Kritikern den türkischen Behörden zugespielt? Angesprochen auf ihre angeblich guten Beziehungen zu den türkischen Behörden, beschwichtigt Kultürk.
Also wir haben natürlich Verbindungen zu den türkischen Behörden, aber das ist keine Verbindung, wo man jetzt sagt, okay, da ist jetzt was Großes im Lauf. Sondern es ist halt nur mal so, dass die türkischen Behörden jede Hochschulgruppe sich bei ihm einlädt. Darum geht es halt einfach nur um dieses Lobpreisen und dann zu sagen, ihr macht gute Dinge und wir unterstützen euch, wenn es halt um materielle Dinge gibt. Und darum geht es. Das ist nichts Großes oder so.
Das ist nichts Großes? Für Kritiker reichen diese Verbindungen und das Auftreten gegenüber Kritikern, um vorsichtig im Umgang mit Kultürk zu sein. Aber sind die Mitglieder von Kultürk wirklich alles Faschisten und Islamisten? Denn die Plakate von Divan sehen auch sie kritisch.
Hochschulpolitisch haben die mit uns nichts zu tun. Natürlich sind Sachen, um einfach klarzustellen, Sachen wie Rassismus, Faschismus, alles Mögliche, was untermenschlich wäre, verboten in Islam. Und falls sie so etwas machen, dann ist es natürlich ein bisschen radikal.
Antisemitismus, ausgestellt auf Plakaten in der Unihalle, ist für Kultürk immerhin ein bisschen radikal. Generell wehrt sich Kultürk auch gegen die Kritik an ihrer Gruppe.
Wir fühlen uns nicht missverstanden. Wir wissen, dass wir missverstanden worden sind. Oder auch, dass es bewusst ist von gewissen Gruppen, dass sie uns einfach zerstören wollen. Ich weiß den Grund nicht. Beziehungsweise ich weiß den Grund, weil wir halt einfach türkisch sind. Und okay. Ja, und gewisse PKK-Leute haben einfach keine Lust darauf.
In den vergangenen Wochen führten Hochglanzplakate mit Antisemiten und die Einladung eines für seine antisemitischen Äußerungen bekannten Redners zu einer vergifteten Stimmung auf dem Campus. Mit den Hochschulgruppen Divan und Kultürk auf der einen Seite sowie dem Aster und verschiedenen linken Gruppen auf der anderen Seite. Divan möchte am liebsten gar nichts mehr zu ihren Plakaten sagen. Kultürk fühlt sich missverstanden und zu Unrecht angefeindet. Die Kritiker von Kultürk fühlen sich durch Filmaufnahmen und Drohungen eingeschüchtert und dadurch nur in ihrer Kritik bestätigt. Die Stimmung in der Universität wird weiter angespannt bleiben, solange diese gegenseitigen Vorwürfe ungelöst im Raum stehen.
Ja, genau, die Stimmung bleibt angespannt und es bleibt auch weiter angespannt, wenn die Distanzierungen weiter so, ich sag mal, so schwammig ausfallen, wie das zumindest aus meiner Perspektive in diesem Fall passiert ist. Denn klare Distanzierung von Antisemitismus oder nationalistischen Tendenzen klingen auch anders. Wir haben auch Emrula Yabas von Kultürk zum Interview hier gehabt, wie eben schon gehört. Und wir haben ihn auch danach gefragt, ob es in ihren Reihen halt Nationalisten oder speziell Leute gibt, die zur extremistischen Gruppe der Grauen Wölfe gehören. Und das hier ist seine Antwort gewesen.
Graue Wölfe, man muss erstmal differenzieren, was sind überhaupt Graue Wölfe und was ist MHP. MHP ist eine Partei, was rechtsorientiert ist in der Türkei und was auch legitim ist. Ne? Und überhaupt keine rassistische beziehungsweise faschistische Sachen in ihrer Dingsmeinung haben. Ne? Es ist so halt so, dass gewisse kurdische Menschen bzw. PKK-Anhänger immer denken, dass es ein bisschen rassistisch sei. Das kann ich auch irgendwo verstehen, weil in der Geschichte waren auch ein bisschen gewisse Fälle, ne, das streite ich auch nicht ab, wo man ein bisschen hier den Kunden in der Türkei benachteiligt hat. Ja. Und heutzutage ist BHP ein bisschen anders. Ja, wir haben Leute, die da drin sind. Ja, wir haben auch genau die Opposition, die da drin ist.
Ja, die Opposition soll also die MHP ausgleichen. MHP, das ist zu Deutsch die Partei der nationalistischen Bewegung. Sie wird ja von Yavaş hier als legitim bezeichnet. Sie gilt allerdings als nationalistisch und ultrarechts, bis in die 1980er Jahre auch noch als offen rechtsextremistisch. Seitdem haben sie einiges in ihrem Image quasi gemacht. Aber die Ableger der MHP in Deutschland, das ist die Föderation der türkisch-demokratischen Idealistenvereine in Deutschland, die werden nach wie vor vom Verfassungsschutz beobachtet und werden in den Berichten des Verfassungsschutzes auch immer noch als Infrastrukturgeber für andere extremistischere Bewegungen, wie zum Beispiel die Grauen Wölfe, bezeichnet. Ja, und Sympathisanten dieser Gruppe mit gemäßigten Konservativen, wie die CHP halt darstellt, ausgleichen kann, das ist, finde ich, auf jeden Fall zu bezweifeln. Soweit ist hier zumindest der Ausgangspunkt skizziert für euch. Das sind die Gruppen, die an der Uni jetzt agieren und wegen deren das Rektorat euch auch allen geschrieben hat. Wir schauen gleich auf eure Reaktionen zu dieser E-Mail. Ein Appell zum respektvollen Miteinander wurde verschickt. Das war eine Menge Text, eine Menge hochschulpolitischer Begriffe und eine Menge Statusbeschreibungen, was die Uni für ein Ort ist. Ich persönlich betrachte das als meinen Job, auch mich durch solche E-Mails zu lesen und herauszufinden, was möchte denn das Rektorat von uns. Aber ja, viele von euch müssen nicht jede E-Mail lesen, die da so über diesen Schwung rumkommt, denn man kriegt ja eine Menge E-Mails. Wir haben uns darum gefragt, wer diese Mail, die für uns eine besondere war, überhaupt wahrgenommen hat. Und darum haben wir einige von euch einfach danach gefragt. Habt ihr diese Mail gelesen?
Also ich habe sie gelesen, aber ich habe mich jetzt nicht weiter damit befasst.
Nein, ehrlich gesagt nicht.
Nein.
Ich weiß nicht, ob das die richtige E-Mail war, aber ich habe gelesen, dass es hier in der Uni Konflikte gab halt zwischen einzelnen Gruppen.
Nee, ehrlich gesagt nicht.
Nö, eigentlich nicht.
Nein, auch nicht.
Keine Ahnung, ich weiß nicht.
Nein, ehrlich gesagt nicht.
Ja, das klingt nach einer guten Ausbeute und nach gelungener Öffentlichkeitsarbeit. Ja, dann haben wir noch ein Ratespiel mit euch gespielt. Wenn man weiß, worum es ungefähr ging, was könnte der Hintergrund eines Appells zum respektvollen Miteinander sein?
Vielleicht ist irgendwas passiert, kann ich mir vorstellen. Irgendwas ist vorgefallen. Irgendwas hat er irgendwie zu Ohren bekommen.
Gute Frage.
Also auf jeden Fall ein Konflikt so innerhalb der Studenten, aber ich weiß jetzt nicht, ob das kulturell ist.
Also keine Ahnung. Also klar, das respektvolle Miteinander ist wichtig, aber was der Rektor da jetzt irgendwie dazu kann, weiß ich jetzt nicht.
Also mir ist jetzt nichts aufgefallen, dass irgendwas passiert ist, deswegen vielleicht so als Vorsorge oder so.
Irgendwas Kulturelles vielleicht, aber wissen tue ich es nicht.
Vor kurzem wurde ja im Bundestag auch entschieden, dass Türkei halt einen Genozid begangen hat und da gab es in der Uni ja auch wieder Konflikte zwischen den ganzen türkischen Studenten und armenischen Studenten. Und ich denke mal, die E-Mail bezieht sich jetzt darauf.
Ich gehe mal davon aus, dass er dann auf irgendwas ansprechen will, wie Rassismus oder sowas. Und dass man vielleicht nicht ausgegrenzt wird. Sowas kann ich mir darunter vorstellen.
Ja, Ideen zwischen nah und fern an der Wirklichkeit waren dabei. Wir haben euch nicht im Dunkeln gelassen, sondern unsere Reporter auch losgeschickt, euch zu erzählen, was denn die Ursache für diese Mail war. Und wir haben uns dafür interessiert, was macht es für euch so in der Atmosphäre? Was bedeutet es so, in eine Uni zu kommen, wo man weiß, das ist der Konflikt, der hier gerade spielt? Das haben wir euch auch gefragt.
Ich hoffe, das wird jetzt wirklich besser. Im Grunde ist das so, dass wir eigentlich nichts dafür können, also für unsere Nationalität und das, also dafür, was die einzelnen Länder, die Mutterländer überhaupt machen. Deswegen hoffe ich, dass das jetzt besser wird, auch in der Uni.
Das sollte sich auf jeden Fall jeder zu Herzen nehmen, den anderen zu respektieren, Gruppen zu tolerieren, die Individuen zu tolerieren.
Da ich so ein Problem jetzt bisher nicht hatte und das auch nicht so bemerkt habe, frage ich mich, wo so ein Problem überhaupt auftaucht. Also ich habe sowas überhaupt noch gar nicht mitbekommen.
Nee, ich habe gar nichts mitgekriegt, aber ich schätze mal, wenn der Rektor sich da schon hinsetzt und so eine Mail schreibt, muss ja irgendwie was passiert sein, aber ich habe gar nichts in der Richtung mitgekriegt.
Schwer einzuschätzen.
Ja, es würde mich interessieren, was passiert ist. Also ich würde es gerne wissen, aber ich weiß es nicht, nein.
I would agree that students should respect and tolerate one another.
Da könnte einem durch den Kopf gehen, dass man hier im Umgang nicht besonders respektvoll miteinander ist und dass es vielleicht da gehörigen Nachbesserungsbedarf gibt. Erst recht, wenn der Rektor so eine E-Mail verschickt.
Ja, genau. Wir dachten uns auch, wenn der Rektor schon so eine Mail schreibt, dann muss es was Besonderes gewesen sein. Wir haben darum auch noch mit dem Rektorat und mit dem Aster darüber gesprochen, ja, wieso wurde so eine Mail geschrieben? Das haben wir das Rektorat gefragt. Und wir haben mit dem Aster darüber gesprochen, wie sie so den aktuellen Zustand in diesem Konflikt werten. Dazu kommen wir gleich, und zwar nach First Aid Kit mit The Lion's Roar. Die einen Unigruppen machen eine Ausstellung, die kritisch bewertet wird. Es kommt noch ein Vortrag, der auch ein bisschen seltsam daherkommt. Und ja, beides passiert innerhalb der studentischen Politik. Da könnte man meinen, das ist das Thema, wo als erstes so die studentische Hochschulleitung, nenne ich sie jetzt mal salopp, also der AStA, Stellung zubezieht mit einer gesamten E-Mail an alle Studierenden. Aber es war das Rektorat, was sich hier zuerst zu Wort gemeldet hat, um uns alle zu einem respektvollen Miteinander aufzufordern. Wir haben uns darum an den AStA gewandt, um zu fragen, wie sie diese E-Mail des Rektorats aufgefasst haben. Also kann man das als Einmischung in studentische Angelegenheiten bewerten? Darüber hat mein Kollege Maximilian Hampel mit dem AStA-Vorsitzenden Abdul Celebi gesprochen.
Wie bewertet ihr die E-Mail des Rektorats vom letzten Freitag?
Ich fand sie grundsätzlich gut. Ich war halt überrascht, dass sie jetzt ohne Absprache mit uns irgendwie veröffentlicht wurde, weil wir tatsächlich in Gesprächen mit dem Rektorat waren für eine gemeinsame Pressemitteilung, die in diese Richtung laufen sollte. Und gut, ich verstehe das Rektorat, dass sie vielleicht die Armenier-Resolution im Bundestag mit aufnehmen wollten. Da geht ja auch ein Satz im Grunde genommen so ein bisschen in diese Richtung. Und dass man eben auch einfach tagesaktuell das dementsprechend auch ein Statement veröffentlichen wollte. Das ist auch in Ordnung. Ich glaube, das ist für Rektoratsverhältnisse sehr offensiv, was ich begrüße oder was wir auch als Studierendenschaft begrüßen.
Wird die Mail denn was bewirken?
Ich glaube nicht. Also ich meine, man muss ja schon realistisch sein. Diese Gruppen haben ja de facto ein geschlossenes Weltbild und das ist halt so ein bisschen das Problem. Also ich glaube, dass bei vielen Leuten, nicht allen, bei vielen Leuten aus dieser Gruppe es eigentlich nur darum geht, dass halt ihnen gezeigt wird, dass sie mit bestimmten Positionen, bestimmten politischen Weltbildern hier an der Uni nicht ungestört agieren können. Darum geht es halt immer noch, eben auch quasi immer Kontra zu geben, auch andere Studierende, die eben da nicht in dem Stoff drin sind oder die vielleicht grundsätzlich interessiert sind, auch zu zeigen, wie problematisch deren Positionen sind.
Sollte das Rektorat mehr machen?
Ist ein schwieriges Thema, weil grundsätzlich begrüßen wir als Studierendenschaft, dass wir eine eher liberale Uni haben, mit wo eben auch sehr viel zugelassen wird. Das Ding ist halt, wenn wir das trojanische Pferd irgendwie aufmachen, dass das Rektorat zensieren soll, müsste, könnte es natürlich ganz schnell nach hinten losgehen. Und deswegen glaube ich, dass das Rektorat gemacht hat, schon in Ordnung ist, was das Rektorat machen könnte und müsste, wäre sicherlich nochmal mehr drauf zu schauen, was da jeweils eigentlich in der Unihalle läuft.
Ist das denn überhaupt noch ein studentischer Wahlkampf, wenn sich das Rektorat in dem Sinne einmischt?
Das Rektorat hat sich ja nicht in den Wahlkampf eingemischt. Das hat ja nur dazu aufgerufen, dass halt eben es einen freien Meinungsaustausch geben soll und muss. Dass diese Position vertritt ja auch der AStA und auch der AStA greift hier nicht in den Wahlkampf ein. Und er hat halt im Grunde genommen Stellung dazu bezogen, dass bestimmte Verhaltensweisen nicht gehen, was wir auch teilen. Und ich glaube nicht, dass das Rektorat da in den Wahlkampf eingegriffen hat.
Gibt es eigentlich Pläne, die Studierenden eben auf die Listen hinzuweisen, beziehungsweise auf ihre Herkunft hinzuweisen, was diese Listen eigentlich repräsentieren?
Das ist sicherlich ein großes Problem. Das müsste sicherlich noch viel breiter und größer angesprochen werden. In sozialen Netzwerken wird das zum Teil schon gemacht. Das wird sicherlich auch im Wahlkampf nochmal angesprochen werden, dass nicht nur die beiden türkischen Listen, also Kultürk und Atta, antreten, sondern eben auch 4 U-Boot-Listen von diesen Listen. Und das ist, finde ich, auch ein Stück weit feige, weil wenn man eine politische Meinung hat, dann ist es auch kein Problem, zu stehen. So, und dann über solche U-Boot-Listen versuchen, Stimmen abzugreifen, ist halt, finde ich, nicht korrekt.
Ja, aber diese U-Boot-Listen gab es ja eben auch schon oft von linker Seite, deswegen die Kritik daran ist jetzt, finde ich, zumindest ein bisschen zweifelhaft, weil es ist etwas, was bestimmte linke Gruppen halt auch schon immer gemacht haben.
Ja, aber diese linken Gruppen, die das gemacht haben, haben ja auch mit diesen Listen auch nochmal andere inhaltliche Statements gelegt. So, man kann jetzt sicherlich über so Spaßlisten diskutieren, klar, hat es auch schon immer gegeben. Bloß sehe ich halt das als Unterschied, dass diese Listen von eher linker Seite auch klar erkennbar waren für das, dass es eben sich um diesen Bereich handelt. Während die vegetarisch-biologisch-logisch-einfach-Liste vermutlich eher nichts mit irgendwie vegetarisch-biologisch-einfach-logisch zu tun haben wird. So, und das ist halt der Unterschied.
Der SDS befürchtet ja wirklich, also er spricht ganz konkret davon, dass es eben nach der nächsten Stupawahl einen rechten Aster geben könnte. Teilt man diese Befürchtung?
Also es gibt sicherlich die, nicht nur die Befürchtung, sondern vermutlich auch die Gewissheit, dass es einen Rechtsruck im Stupa geben wird. Das definitiv. Anhand schon auch der Mobilisierung. Ich persönlich bin nicht ganz so pessimistisch, also ich glaube, dass es zwar einen deutlichen Rechtsruck geben wird, aber dass es keine rechte Mehrheit im Stupa geben wird, weil ich glaube, selbst der RCDS und selbst die LHG sollten es sich 3 oder 4 oder sogar 10 Mal überlegen, ob sie mit so nationalistischen Gruppen auch tatsächlich koalieren wollen.
Allerdings kann man jetzt wirklich davon sprechen, dass die nächste Stupawahl wirklich einen Umbruch in der Bielefelder Hochschulpolitiklandschaft in dem Sinne bringt, dass es eben diesen linken Grundkonsens, den es eben jahrzehntelang gab, eben wirklich aufgebrochen wird durch den Rechtsruck. Kann man also sagen, dass die Stupawahl diesmal wichtiger ist als je zuvor?
Das definitiv. Also ich glaube, das ist sicherlich auch vielleicht auch ein Aufruf, dass eben alle, die eben diesen Rechtsruck so weit wie möglich verhindern wollen, auch zu den Wahlen gehen, um halt eben genau das zu verhindern, dass es eben rechte Mehrheiten gibt. Ich glaube, dass wir nicht nur davon sprechen, dass es nach den Wahlen einen Wechsel geben wird, sondern wir haben ja jetzt schon aktuell einfach durch eine ganz andere Streitkultur in der Uni jetzt schon einen Wechsel in der Debatte, weil es hat früher auch schon Debatten gegeben, ne, zwischen den linken Listen und den eher konservativen Listen, aber das ist alles auf eine Ebene gelaufen, dass man sich über Inhalte gestritten hat. Jetzt läuft es ja tatsächlich seit fast einem Jahr auch auf einer sehr persönlichen Ebene, teilweise eben mit Drohungen, Nötigungen etc. Und ich glaube, dass wir diesen Umbruch jetzt schon haben. Und das muss man tatsächlich auch offen kommunizieren, um einfach auch die Probleme darzustellen.
Abdul Celebi bewertet die E-Mail des Rektorats als positiv, hätte sich nur über mehr Einbindung des Asters gefreut und ja, bewertet den nächsten Stupa-Wahlkampf wohl als den wichtigsten, den man bisher gesehen hat. Wir kommen nochmal gleich zurück zur E-Mail des Rektorats und dann äußert sich das Rektorat selbst dazu, wie ihre Meldung rund um diesen Konflikt zu bewerten ist. Auf einem Plakat in der Unihalle heißt es aktuell: Divan, Atta und Kultürk sind Nationalisten und Islamisten. Das ist ein Teil dieses neuen Stupa-Wahlkampfs, der dieses Jahr im Ton rauer geworden ist, wie es auch eben der Aster-Vorsitzende Abdul Celebi beschrieben hat. Das Plakat begründet sich auf Veranstaltungen, die diese Gruppen in den letzten paar Monaten durchgeführt haben, bei denen man nicht ganz sicher war, wie weit man sich davon distanzieren kann, wenn man selbst eine Ausstellung macht, bei der man antisemitische Vordenker präsentiert. Und in diesem Fall spitzt es sich anscheinend gerade zu. Und ja, darum haben wir auch diese Sendung hier initiiert, um darüber zu sprechen, was genau jetzt doch vorgefallen ist und ja, wie diese E-Mail des Rektorats auch vielleicht nicht so die Art war, sich mit Ruhm zu bekleckern, das beschreibt mein Kollege Connor Körber in einem Kommentar.
Nach Jahren, in denen die Hochschulpolitik an der Uni Bielefeld praktisch ein Dasein unter Ausschluss der Öffentlichkeit geführt hat, ist sie plötzlich zum Gesprächsthema geworden. Menschen, die bis dato nicht einmal wussten, was das Stupa ist, interessieren sich von jetzt auf gleich für das politische Leben an der Uni. Ja, wie konnte es denn dazu kommen? Angefangen hat es mit einer unauffälligen, aber ganz und gar nicht unbedeutenden Ausstellung in der Unihalle durch die türkische Hochschulgruppe Divan. Dort wurden Vordenker des Islam vorgestellt. Bei näherer Betrachtung hätte der Titel Vordenker des IS allerdings auch gut gepasst. So wurde zum Beispiel Hassan al-Banna, Gründer der Muslimbrüderschaft, vorgestellt, der sich offen für politisch-religiös motivierten Selbstmord und für einen totalitär-islamischen Staat einsetzte. Dazu noch ein paar offene Antisemiten und für den Coolness-Faktor noch Malcolm X. Ja, so richtig cool fanden das allerdings die wenigsten, ganz besonders nicht die linke Hochschulgruppe SDS. Deren Post zur Ausstellung, der die Gesinnung der ausgestellten Personen beleuchtete, hat ziemlich hohe Wellen geschlagen. So hohe, dass sich auch die Uni zu einer Stellungnahme genötigt fühlte. Die fiel allerdings anders aus, als man es erwartet hätte, von der sich als Uni ohne Vorurteile verstehenden Hochschule. Die Ausstellung sei im Rahmen der freien Meinungsäußerung unproblematisch. Vielmehr müsse man andere Meinungen als die eigene akzeptieren oder zumindest tolerieren. Das heißt also, man darf an der Uni die Ideologien von Antisemiten, Sexisten und Leugnern des armenischen Genozids propagieren, denn das sind ja auch einfach nur andere Meinungen. Mit diesem Selbstverständnis ist die Uni der ähnlich wie Divan eingestellten Hochschulgruppe Kultürk ziemlich nahe. Auch die bezeichnen sich als weltoffen. So weltoffen, dass sie natürlich auch Parteimitglieder der türkisch-nationalistischen und rechtsextremen Partei MHP bei sich aufnehmen. Dass besagte Stellungnahme der Uni die Wogen nicht glätten konnte, hätte man sich eigentlich von vornherein denken können. Der Aufschrei war bei den linken Gruppen groß und ging bis hin zu Vermutungen, dass die türkische Politik Druck auf deutsche Hochschulen ausübe, vor dem das Bielefelder Rektorat einknicke. Aber auch gemäßigtere Stimmen, wie die uni-eigene Gruppe Uni ohne Vorurteile, distanzierten sich vom Rektoratsstatement. Um vor der Stupawahl die Wogen doch noch zu glätten, hat man sich seitens der Unileitung jetzt zu einem weiteren Statement durchgerungen. Darin distanziert sich das Rektorat von Positionen, die, Zitat, geschichtliche Tatsachen leugnen, die menschenverachtend, gewaltverherrlichend oder sexistisch sind. Da stellt sich allerdings die Frage, warum die Uni es erlaubt, genau solche Positionen zu propagieren. Das Verhalten gegenüber den türkisch-nationalistischen Gruppen auf der Uni-Ebene erinnert ein wenig an die deutsch-türkischen Auseinandersetzungen in der internationalen Politik. Auf der einen Seite kann man Dinge wie Genozidleugnung, offenen Antisemitismus und Sexismus nicht öffentlich akzeptieren. Aber auf der anderen Seite traut man sich auch nicht, einen offenen Disput anzuzetteln. Das könnte ja zu unangenehmen Diskussionen führen oder gar das wirtschaftlich und politisch wichtige Verhältnis zur Türkei schädigen. Und das ist ja wohl immer noch wichtiger als irgendwelche ethischen Grundsätze.
Eine E-Mail zum Aufruf zum respektvollen Miteinander, insgesamt sehr offen gehalten, worum es denn gehen soll. Wir haben bei Herz 87.9 für uns festgestellt, es geht höchstwahrscheinlich um den Konflikt rund um die türkischen Hochschulgruppen, die in verschiedenen Aktionen relativ nationalistisch bis antisemitisch aufgefallen bzw. es sich nicht geschafft haben, sich von antisemitischen Haltungen zu distanzieren. Und darum ging es unserer Meinung nach in dieser E-Mail. Wir wollten das jetzt aber nochmal genau wissen aus dem Rektorat, die halt diese E-Mail geschrieben haben, inwiefern es da um die jüngsten Veranstaltungen und Kultur und Divan geht. Und darum hat mein Kollege Gero Brinkmann mit Professor Angelika Epple gesprochen, das ist die Prorektorin für Internationales und Diversität. Und er hat sie gefragt, ja, warum es diese Mail gab, ob es wirklich daran lag, dass der Druck von außen jetzt in dieser Angelegenheit so groß geworden ist.
Wir haben die Mail aus dem Rektorat eigentlich aus einem eigenen Anliegen geschickt und weniger auf Druck reagiert, weil es uns ein wichtiges Anliegen ist zu sagen, unsere Universität zeichnet sich dadurch aus, dass die Freiheit auf Meinungsäußerung eines der höchsten Güter ist, die wir als Universität zu verteidigen haben. Und diese Botschaft zu unterstreichen, das war das Hauptanliegen dieses Appells.
Angefangen hatte es ja auch mit einer Plakataktion der Hochschulgruppe Divan. Und auf den Plakaten waren dann türkische Personen zu sehen, von denen bekannt ist, dass sie antisemitische oder auch islamistische Äußerungen getätigt haben. Sowas bewegt sich dann doch eigentlich nicht mehr im demokratischen Rahmen.
Ja, ich sehe das so, dass hier diese Auseinandersetzungen unterschiedlicher studentischen Gruppen vor dem Hintergrund einer größeren Bewegung einzuordnen sind. Und selbstverständlich ist die Universität als Teil unserer Gesellschaft auch von Konfliktlinien, die unsere Gesellschaft durchzieht, ebenso gekennzeichnet. Und als Rektorat kann man auf eine Art sagen, wir begrüßen es sehr, wenn hier Auseinandersetzungen mit Worten und anderen Möglichkeiten des friedlichen Austausches tatsächlich vollzogen werden. Andererseits muss man natürlich sagen, dass es bestimmte Regeln gibt, an die wir uns hier halten wollen, um genau diesen freien Meinungsaustausch auch überhaupt garantieren zu können.
Sogar die AG Uni ohne Vorurteile, das ist ja auch eine Projekt-AG, an der unter anderem auch die Uni beteiligt ist, sah ja mit der Plakataktion die Gefahr, dass Divan den demokratischen Rahmen verlässt. Warum haben da die Uni ohne Vorurteile und das Rektorat an der Stelle nicht mit einer Stimme gesprochen? Weil das Rektorat sich ja quasi nur geäußert hat und gesagt hat, freier Meinungsaustausch muss gewährleistet werden. Aber die Projekt-AG ging da ja schon sehr viel direkter drauf ein.
Eindeutig ist es so. Die AG hat aber auch eine ganz andere Ausrichtung. Die AG, die bezieht unter anderem auch politisch Stellung für bestimmte Positionen. Das Rektorat aber hat hier eine ganz andere Aufgabe. Das Rektorat muss dafür sorgen, dass auch Meinungen, die wir vielleicht nicht teilen oder die vielleicht auch unbequem sind, die vielleicht manchmal auch wehtun, dass die hier geäußert werden dürfen. Es ist nicht Aufgabe des Rektorats, Meinungen zu zensieren. Es werden hier in einem bestimmten Rahmen Plakate geprüft, nämlich einer formalen Prüfung unterzogen, ob sie hier aufgehängt werden dürfen, ob sie von studentischen Organisationen hier aufgehängt werden, die diese Berechtigung haben. Und wenn sie das nicht haben, werden sie auch sofort abgehängt. Ansonsten ist es Aufgabe des Rektorats, dafür zu sorgen, dass hier ein freier Meinungsaustausch stattfinden kann. Er ist die Grundlage von unserer Wissenschaft. Und wenn wir uns dort in eine Position hineinbewegen würden, dass wir inhaltlich Stellung nehmen, dann würden wir eigentlich verhindern, dass es diesen Freiraum hier an der Universität gibt.
Aber ist das auch der Fall, wenn es sich bei den Meinungen, die geäußert werden, um in die Richtung antisemitisch gehende Meinungen handelt oder auch sogar rassistische Äußerungen? Und das war ja zum Beispiel bei den Personen, die dort auf den Plakaten zu sehen waren, definitiv der Fall. Also das hat man ja auch nachlesen können, einige der Zitate, die von den Personen kamen.
Was Sie ansprechen, ist natürlich eine ganz, ganz schwierige Problematik. Und im Prinzip ist es so, dass wir uns hier klar nach den Regeln richten, die auch im Grundgesetz vorgegeben sind. Und wie Sie wissen, sind bestimmte Äußerungen im Grundgesetz auch als strafrechtlich verfolgbar gekennzeichnet. Aber viel wichtiger als das, dass wir sagen, okay, ab einem bestimmten Punkt müssen wir hier juristische Maßnahmen ergreifen, ist die Tatsache, dass wir darauf vertrauen, dass es Kräfte gibt, wenn bestimmte Dinge geäußert werden, die vielleicht auch ganz bewusst geschichtsfälschend sind oder die bestimmte Tendenzen haben, die wir vielleicht nicht gutheißen können, dass es dann andere Kräfte gibt, die dann zeigen, Moment, es gibt hier eine ganz andere Position.
Ja, das Rektorat vertraut auf Kräfte, die darauf hinweisen, wenn es geschichtsfälschende Maßnahmen oder Meinungen an der Uni gibt, anstatt auf juristische Maßnahmen. Das ist schon mal interessant. Im zweiten Teil des Interviews geht es gleich noch spezieller um den Vortrag von Riga und wie sich das Rektorat dazu positioniert, sowie wie das Rektorat wohl in Zukunft mit diesen Gruppen und ihren Veranstaltungen umgehen möchte. Das Rektorat sieht sich im Konflikt, entscheiden zu müssen, was ist noch Meinungsfreiheit und was ist juristisch verfolgbar, hofft daher eher auf andere studentische Gruppen, dass die, wenn sowas an der Uni passiert, darauf hinweisen, dass es im Fall der Veranstaltung von Kultürk und Divan anscheinend auch sehr gut passiert. Auch darum berichten wir heute. Und spezieller soll es jetzt im zweiten Teil des Interviews noch darum, um die Veranstaltung von Kultürk gehen und die Einladung von Riga an diese Universität. Dazu wieder mein Kollege Gero Brinkmann im Gespräch mit der Prorektorin für Internationales und Diversität.
Wir prüfen im Moment auch tatsächlich, ob wir eine andere Ordnung erlassen, die klar macht, dass bestimmte Filmaufnahmen von uns hier nicht gewünscht sind. Und ich glaube auch da ganz sicher, dass die Gesetze eben genau den Rahmen vorgeben, der letztendlich einer wirklich offenen Diskussionskultur förderlich ist. Aber das Problem bei diesen Fragen ist ja, wenn bestimmte Gruppen, und da gibt es viele unterschiedliche Gruppen, die so agieren, diese offene Diskussionskultur nicht schätzen und sich nicht an die Regeln halten, dass es besonders schwer ist, dann sich nicht von solchen Provokationen so beeinflussen zu lassen, dass man selber in ein Handlungsschema verfällt, das dann den eigenen Ansprüchen eigentlich nicht mehr gerecht wird. Unsere Gesetze und unsere Verhaltensregeln, auch die Hausordnung, geben uns ganz klare Linien vor und wir sorgen dafür, dass die hier eingehalten werden.
Sie haben gerade kurz schon erwähnt, dass man prüfen will, ob man das Filmen bei bestimmten Veranstaltungen nicht zum Beispiel verbieten will. Das kann man als eine Maßnahme sehen, die aus diesen jüngsten Erlebnissen oder Ereignissen hervorgeht. Ist von Seiten des Rektorats noch irgendetwas angedacht, was man jetzt tun will infolgedessen? Also Sie haben jetzt, wie gesagt, die Mail geschrieben, in der Sie zu respektvollem Miteinander aufrufen. Halten Sie das aus Sicht des Rektorats jetzt erstmal für ausreichend oder beobachten Sie jetzt zum Beispiel die beteiligten Hochschulgruppen mit ihren Aktionen auch weiter und behalten sich weitere Schritte vor?
Also ich würde es gerne nochmal betonen. Ich glaube nicht, dass die richtige Reaktion die ist, dass wir jetzt uns überlegen, welchen Maßnahmenkatalog von Restriktionen und Zensur müssen wir hier einführen, sondern Ziel ist es, und insofern ist es etwas, was uns die nächsten Jahre begleiten wird, dass wir uns darüber verständigen, wie möchten wir hier an dieser Universität miteinander so umgehen, dass wir auf möglichst produktive, gewaltfreie Art und Weise miteinander streiten und auseinandersetzen und so zu der bestbegründetsten Meinung gelangen können. Es ist etwas, was nicht durch Zensur oder durch Restriktionen garantiert wird, sondern es ist etwas, was durch eine Kultur der Auseinandersetzung gelingen kann. Und daran möglichst viele Mitglieder dieser Universität zu beteiligen, das ist unser Anliegen. Und das wird uns auch die nächsten Jahre begleiten.
Eine möglichst offene Art von Diskussionskultur wünscht sich also das Rektorat. So stehen jetzt hier verschiedene Meinungen. Man ist sich nicht ganz sicher, kann man das zensieren, soll man das zensieren, soll man offener diskutieren? Das ist die Meinung des Rektorats, aber das soll respektvoller passieren. Und ich will versuchen, gleich nochmal so zusammenzufassen, wie wir gemeinsam hier damit rausgehen. Das hört ihr hier gleich noch. Ihr hört Herz 87.9. Wir berichten über die Hintergründe zum Appell des respektvollen Miteinanders, welchen das Rektorat an uns alle gestellt hat. Diese Sendung neigt sich jetzt ihrem Ende zu, und das ist der Moment, wo es gilt, nochmal so eine Art Fazit unter das Gehörte zu ziehen und einen Ausblick, was jetzt wohl als nächstes wichtig wird. Wir haben es jetzt hier also nach dem Kenntnisstand, den wir jetzt haben, mit türkischen Hochschulgruppen zu tun, die mehrfach mit Inhalten aufgefallen sind, die in rechte bis auch durchaus rechtsextreme Lage einzuordnen sind, die, wenn sie sich zu Wort melden, in ihren Distanzierungen manchmal schwimmen und nicht zurecht die richtigen Worte finden, insofern man sich distanziert. Divan zum Beispiel hat ja auch sehr verweigert, dazu mit uns zu sprechen. Im Fall von Kültürk haben wir den Fall davon, dass man offen zugibt, dass man Sympathisanten der MHP in den eigenen Reihen hat. Das betrachtet man in der Gruppe Kültürk als gar kein Problem. Man muss auch dazu sagen, die Partei MHP ist in der Türkei Mitglied im Parlament, ist dort eine legitim gewählte Gruppe. Ihr Ableger in Deutschland aber, der wird, wie ich es anfangs beschrieben habe, wegen nationalistischen Tendenzen vom Verfassungsschutz beobachtet. Es fällt dann weitergehend bei den anderen Institutionen auf, dass sich die Uni halt anfangs schwer getan hat, Stellung zu beziehen, dass man jetzt an einem Punkt ist, wo man so ein Gleichgewicht finden will zwischen der Garantie der der Meinungsfreiheit und der offenen Diskussion darüber, welche Meinungen in der Uni gesagt werden dürfen und welche nicht. Man möchte nicht so weit gehen, Meinungen zu zensieren, auch wenn das kritische bis ja auch gesetzeskritische Meinungen sind. Der nächste Punkt, worauf es jetzt mündet, ist wohl die Wahl des nächsten Studierendenparlamentes, denn da treten die genannten Gruppen miteinander an, und laut einem Vorwurf der linken SDS wie auch des Asters gibt es auch mehrere Untergruppen, die ebenfalls dem in die Richtung des türkisch-nationalistischen Lagers wohl angehören. Die einzelnen Behauptungen, welche Gruppen jetzt wirklich dazugehören und ob das stimmt oder nicht, das ist manchmal schwierig zu verfolgen. Was aber wirklich immer ein Fakt ist, nur weil eine Liste einen Namen hat, heißt es nicht, dass sie dafür eintritt. Also ein Beispiel, wenn eine Liste sich jetzt vegetarisch nennt, heißt das nicht, dass sie sich jetzt für komplett vegetarische Inhalte in der Mensa einsetzt. Das ist aus meiner Perspektive aber nichts Neues. Das solltet ihr alle kennen, das ist bei Bundestagswahlen nämlich nicht anders. Da kann auch eine Partei christlich heißen oder sozialdemokratisch, und was es nachher für Inhalte gibt, das ist davon völlig unabhängig, wie eine Partei denn heißt. Also, wenn ihr jetzt zugehört habt und euch überlegt, das ist eine spannende Stimmung an dieser Uni und ich habe nicht so unbedingt Interesse daran, dass es weiter wild in diese Richtung geht, dann müsst ihr tatsächlich mal wählen gehen. Und 90% der Leute tun das nicht. Und das führt in diesem Wahlsystem zu einem Problem, denn hier werden kleine Gruppen bevorzugt. Je kleiner eine Liste ist, umso eher rutscht sie ins Parlament. Das liegt am sogenannten Dahoun-System. Es reichen so 40 Stimmen, um einen Sitz zu bekommen. Aber wenn eine große Liste ist und man möchte 4 Sitze, braucht man dafür wesentlich mehr Stimmen. Und das bedeutet, mit diesen beschriebenen Untergruppen wird es leichter, ins Studierendenparlament einzuziehen. Also, ich habe darum so für mich und vielleicht auch für euch zwei sozusagen Fazits, die man hieraus ziehen kann. Man muss sich mehr angucken als nur einen Wahlzettel und den Namen einer Gruppe, um die zu wählen, sondern man kann auch tatsächlich mal eine Wahlbekanntmachung nehmen und Namen googeln. Das klingt schon fast wie Recherche, aber das können auch normale Menschen. Und es ist durchaus in Ordnung, sich auch mal mehr mit Uni-Politik auseinanderzusetzen. Und weil, wenn man so lange wartet, bis sie einem komplett stinkt und nicht nur egal ist, dann ist es wahrscheinlich zu spät. Ansonsten bestimmen halt später mal die Leute die Uni-Politik, von denen ihr es nicht unbedingt möchtet. Genau, so kommen wir hier raus. Und ich bedanke mich fürs Zuhören und ich bedanke mich für die redaktionelle Betreuung bei Maximilian Hampel. Ich hoffe, wir konnten euch heute ein bisschen was darüber erzählen, was jetzt wohl dieser Uni-Konflikt ist und wo diese Mail des Rektorats einzuordnen ist, ja, und einen Ausblick geben, was wohl die Stimmung, die hier herrscht, so, wo das wohl hinführen mag. Ich verabschiede mich von euch. Mein Name ist Andreas Hermwille und ich wünsche euch noch einen angenehmen, restspäten Nachmittag. Tschüss, bis dann.